Der Bruno hat uns ein paar Gedanken gesagt von mittelfristigen oder kurzfristigen Zielen in die Zukunft geschaut. Und ich habe gerne Leute, die Ziele haben. Das braucht es heute. Es ist niemand mühsamer, wenn er an einem Ziel los durch die Gegend trottelt und nicht weiss, was er machen will und was er nicht will. Aber es ist auch wichtig, dass man manchmal kurzfristige oder mittelfristige Ziele an einem langfristigen unterordnet. Nicht das kurzfristige Ziel mein Leben bestimmt und beim langfristigen schlage ich daneben. Und gerade in der Nachfolge vom Herrn Jesus werden wir jetzt heute miteinander sehr weit führen schauen, als extremes langfristiges Ziel anschauen, nämlich nach dem tausendjährigen Reich. Jetzt ist zuerst noch irgendeine gewisse Trübsalszeit, die wir noch haben, nachher kommt das tausendjährige Reich und nachher kommt die Zeit, die wir miteinander anschauen, mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und wenn wir dort dabei sein wollen, müssen wir heute bereit sein, noch ein bisschen zu den verachteten Zellen zu werden. Oder noch ein bisschen zu den kleinen Herdenzellen zu werden. Da sind wir heute einfach nicht unbedingt immer im Rampenlicht. Das heisst, wir tun das kurzfristige Ziel am Langen unterordnen. Wir schlagen miteinander auf, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, einem goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß die Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und die Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchschimmerndes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass ihr scheine, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und die Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sich bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Es ist eine Herausforderung, das Kapitel mit euch anzuschauen. Und zwar habe ich den Eindruck, der Johannes, ihm fehlen die Worte. Er hat das Gewaltige, das Immense, was er gesehen hat, fast nicht können beschreiben. Und ich, der es nicht einmal gesehen habe, ich, der es noch von ihm beschreiben muss, wie wollte ich das mit meinen Worten euch beschreiben? Da fehlen uns einfach die Worte. Wir dürfen da einen Blick tun in eine Herrlichkeit und in einen Reichtum hier, wo ich muss sagen, das ist einmalig, das ist ganz gewaltig. Wir haben im letzten Kapitel miteinander angeschaut, das Endgericht. Gott hat mit dieser Welt, mit all denen, die ihn nicht haben wollen, die ihn abgelehnt haben, endgültig abgerechnet. Und bevor das Endgericht war, haben wir gelesen im 11. Vers von der Offenbarung 20, und ich sah einen grossen, weißen Thron, und der darauf saß. Von seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und dann ist das Endgericht gewesen, irgendwie der Gegenwart Gottes, ohne Himmel, ohne Erde, auch das unvorstellbar. Und jetzt ist der Johannes da, und da steht zweimal, ich sah, Vers 1 und 2, und dann im Vers 3, und ich hörte. Und wenn wir jetzt schauen, was er da sieht, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann tut er ganz kurz anfügen, denn der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen. Er geht nicht weiter auf die Details ein, wie das passiert. Da können wir den zweiten Petrusbrief dazu nehmen und dann sehen wir, dass die Elemente werden schmelzen, dass das irgendwie verbrennt wird. Aber das können wir offen lassen. Der Johannes sieht das einfach ganz kurz und dann hat er nochmal ein Detail, das er anfügt und sagt, das Meer ist nicht mehr auf dieser neuen Erde. Also das wird immens etwas völlig anderes sein, und ich will gegen den Schluss nachher drei Gedanken herausgreifen, die wir da drin sehen. Jetzt, was für mich sicher ist, die einen tun das alles symbolisch auslegen, und ich habe mich da nicht dafür. Das ist so ins Detail beschrieben, dass ich muss sagen, das ist für mich nicht symbolisch. Das ist für mich echt. Das ist die Wohnung von der Brut, das neue Jerusalem. Und die Brut wird mit ihrer Wohnung oben runterkommen, wie für den Bräutigam vorbereitet von Gott. Für mich ist das auch etwas wunderbar Eindrückliches, was wir hier sehen, wie der Johannes das beschreiben kann. Zuerst tut er zusammenfassend die neue Schöpfung, Himmel und Erde, und nachher tut er im Grunde genommen das Juwel rausgreifen, die goldige Stadt, und ist beim Beschreib dann bei der. Und bleibt ein bisschen bei der bis gegen den Schluss von dem Kapitel, wenn er darauf eingeht. Wenn er nachher sagt im zweiten Vers, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Die heilige Stadt in einer heiligen Welt. Also wir müssen jetzt da nicht meinen, weil Jerusalem als heilige Stadt bezeichnet ist, es sei weiter drumherum manches unheilig, es wird alles heilig sein. Aber ich will da die Schöpfung zurückerinnern, wo Gott die ersten 6 Tage gemacht hat, sagt er nachher als Zusammenfassung, und Gott sah, und es war sehr gut. Und dann kommt der 7. Tag, und an dem hat er geruht, und dann steht, und er segnete und heiligte ihn. Das heisst, er hat dort auch den 7. Tag hat er irgendwie separat etwas daraus gemacht, obschon er über die ganze Schöpfung hat können sagen, sie ist sehr gut gewesen. Hat er auch dort bereits einen Unterschied gemacht, und da passiert das auch wieder. Es ist die goldige Stadt, die heilige Stadt, die Braut des Lammes, und die ist irgendwie gleich ein bisschen separat allem anderen, neuen Himmel und der neuen Erde, wo aber auch heilig und rein und gerecht ist. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam steht da. Und jetzt hört er, und das ist aus der Gegenwart Gottes, aus der Stimme Gottes, wo da steht, und da steht 3-mal die Hütte Gottes bei den Menschen, dass er bei ihnen will sein, bei ihnen will wohnen und sie bei ihm sollen wohnen. Das ist das Ziel Gottes, das er von Anfang an bei der Schöpfung mit den ersten Menschen hatte. Er hat mit ihnen Gemeinschaft haben. Er ist allabend in den Garten Eden gekommen und sie haben die Gemeinschaft gepflegt miteinander. Er hat sie gefragt, wie es ihnen geht, und sie haben ihn auch Sachen fragen. Das war ein Austausch. Die Bibel schwiegt darüber, aber das ist für mich klar. Und dann ist durch den Sündenfall ein Riss gekommen, ein Schnitt. Und Gott hat sich vom Menschen abwenden müssen, weil er keine Sünde sehen kann. Dann er im 2. Mose mit der Stiftshütte hat er wieder einen Versuch gestartet. Und hat gesagt, tut mir ein Heiligtum bauen in der Wüste, wenn ihr unterwegs seid. Ich will in eurer Mitte wohnen. Und dort ist das Allerheiligste in dem Heiligtum, ist 10 auf 10 auf 10 Meter gewesen. Ein Kubus. Und innen durch nur Gold. Ist zwar alles vergoldet gewesen, bis an die Bundeslade, der Sühnedeckel war aus reinem Gold gewesen, aber der Rest war auch wieder vergoldet gewesen. Aber reines Gold ist dort drin. Etwas anderes haben wir nicht gesehen. Und dann nachher bei der goldigen Stadt ist es wieder auch ein Kubus und wieder Gegenwart Gottes und wieder das reine Gold, das dort dominiert. Ist für mich eindrücklich, ist gewaltig. Aber das Ziel Gottes, dass er in ihrer Mitte wohnen kann. Später beim Tempel wieder haben sie es gleich gemacht, 20 auf 20 auf 20 Meter, ein Kubus Allerheiligsten. Wieder ein Kubus, wieder Gegenwart Gottes. Kein Licht war dort drin, sondern einfach seine Gegenwart hat das beleuchtet. Jetzt auf die Stadt, die wir hier beschrieben haben, warten wir auf die? Oder ist es heute so wohl, dass wir sagen, vergessen wir es, nein, jetzt geniessen wir das Leben noch, wir sind wohl da, wir sind in einem grossen Reichtum, in einem Wohlstand drin. Das ist mit der Abraham ein Vorbild. Über ihn lesen wir im Hebräer 11, Vers 9 und 10, durch Glauben hielt er sich in dem Lande der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hat der Abraham 2000 vor Christus einen Blick gehabt für 3000 nach Christus? Für mich ist das keine Frage, auf jeden Fall. Der Lot hat anders gehandelt. Der Lot ist bei Sodom ist er in die Stadt gegangen und hat es dort sich wohl sein. Der Abraham hat das nicht wollen. Er ist nicht in eine Stadt, um dort heimisch zu werden, sondern er hat auf das Wunderbare, auf das Ziel gewartet, auf das Reine. Hebräer 12, 22, tut er das über die Gläubigen sagen, über uns. Und da wollen wir uns einfach fragen, sind wir mit dabei da? Gilt das für uns? Es gilt für uns, aber nehmen wir es für uns oder nicht, wo er sagt, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalems, zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung. Und so weiter. Der Vater redet weiter. Woher, dass wir gekommen sind und auf was, dass wir gewartet haben. Und jetzt kommt der Beschreib nachher, wo er uns beschreibt, wie das dort aussehen wird, wie das in dieser Gemeinschaft, was da alles beinhaltet. Schon die Propheten haben unseren Blick in die Richtung hinein. Ich will auch nur eine Stelle stellvertretend für manche. Hesekiel 37, 26 bis 28. Wo Gott sagt, ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, einen ewigen Bund, wird es mit ihnen sein und gebe ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich Jahwe bin und der Gott Israels heilig. Mein Heiligtum wird für immer, immer in ihrer Mitte sein. Und mir gefällt es da, wie steht, wenn man das genau lesen, steht er, dass das runtergekommen ist zu den Menschen. Er tut das Volk Israel nicht mehr separat erwähnen. Mit der Gemeinde ist ein gewisses abgeschlossen. Das ist die Braut, wo das Zentrale ist, ein Juwel drinnen, aber Israel, die Geschichte ist abgeschlossen. Nach dem tausendjährigen Reich ist dieses gewisses Abschluss, abgesehen von der Tor und abgesehen von den Grundsteinen, die an sie erinnern. Aber sonst haben sie da nicht mehr irgendwie einen Sonderstatus, so wie ich es sehe. Und dann steht im Vers 4, dass Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und dann sind Aufzählungen, und ich denke, Johannes ist es dringender gefallen, zu schreiben, was nicht mehr ist, weder was wird sein. Weil das einfach ein gewisses Offen ist. Das kann man gar nicht beschreiben. Aber was nicht mehr ist, hat er können beschreiben. Und dann sagt er, es wird der Tod nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, nichts mehr wird sein. All das, was mit der Sünde im Zusammenhang war und von der Sünde mitgeprägt worden ist in unserem Leben. Wir können die Sünde einfach und den Einfluss von der Sünde können wir auf dieser Erde nicht abschütteln. Wir sind täglich mit dem Ganzen immer wieder konfrontiert. Bei uns selber und um uns herum merken wir einfach immer wieder, wie vergänglich, wie endlich das Ganze gemacht ist und nicht wie unendlich. Und dann steht da nachher ganz kurz, denn das Erste ist vergangen. Und ich werde das auf zwei Seiten anschauen. Das Erste ist 7000 Jahre Menschheit. Also jetzt sind wir im 6000 Jahr ungefähr, dann kommt das 1000-jährige Reich und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Und Gott schaut so wie vom Maßstab her, der hat die 7000 Jahre und tut die auf die Zeit und sagt, das Erste ist vergangen. Da sehen wir etwas von dieser immensen Grösse von Gottes. Wir können von diesen 7000 Jahren können wir ein schmales Segment überblicken. Und geschichtlich können wir es weiter noch ein bisschen anschauen und studieren, so viel wir wollen. Aber den Überblick haben wir nicht. Und Gott sagt über die 7000 Jahre Menschheit, das Erste ist vergangen. Und jetzt macht er etwas Neues. Und es ist interessant, in der Bibel ist immer das Zweite am Ersten vorgesetzt. Er hat von Anfang an hat er so angefangen, Kain und Abel. Der Abel war bevorzugt, in Anführungszeichen. Der Kain war ein Bild auf das Erste. Abel nachher eins auf das Zweite. Saulus und Paulus hat er den Namen gewechselt. Auch das Erste und das Zweite durch Bekehrung und Wiedergeburt. Aber auch Abraham und Abraham, Jakob und Israel und so weiter. Jetzt könnten wir all die Aufzählungen machen in der Bibel, wo er uns die Bilder gibt, dass er immer wieder das Zweite nachher am Ersten vorzieht. Der Mose war der Überbringer vom Gesetz und der Josua war der Überbringer von der Gnade. Der Erste und der Zweite wieder. Und das ist so durchgezogen. Und darum ist auch da, wenn er sagt, das Erste ist vergangen, ist jetzt auch von Himmel und Erde etwas Neues geworden und etwas, das unendlich viel schöner und viel eindrücklicher ist, weder das andere war. Und darum sagt der, der auf dem Thron sitzt, Gott wieder, siehe, ich mache alles neu. Und das hat er bei dir und bei mir im ganz Kleinen angefangen. Wir sind auf die Welt gekommen als Sünder und irgendwann ist uns der Herr Jesus begegnet, seine Gnade, und wir haben uns ihm geöffnet, haben uns bekehrt und die Wiedergeburt erlebt. Und mit der Wiedergeburt haben wir das ewige Leben bekommen. Das heisst das zweite Leben. Das erste ist kurz, ist vergänglich, ist irdisch. Und durch die Wiedergeburt haben wir ein zweites Leben bekommen, das in die Ewigkeit geht. Auch da wieder das Erste und das Zweite, er macht alles neu. Und darum muss er zum Johannes noch sagen, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich habe das Gefühl gehabt, der Johannes war der Weg eingenommen vom Gesehenen, dass er gar nicht mehr daran gedacht hat, dass er etwas notieren muss. Da ist, irgendwo ist der, und dann hat ihm Gott müssen sagen, hey, ich muss schreiben. Ich habe dir für das gezeigt, dass du das aufschreiben kannst, dass das der Nachwelt überliefert wird. Und dann tut er wieder aufschreiben und sagt, es ist geschehen. Gott tut da bei dem, was noch Zukunft ist, bereits wieder in die Tatsache hier und sagt, es ist erfüllt. Das Wort haben wir mehr wieder einmal. Einmal hat es der Herr Jesus gesagt am Kreuz von Golgatha, es ist geschehen oder es ist vollbracht, der Lösung. Und da wieder, wo es nachher ins Neue nie geht. Und dann nochmal der Aufruf, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt können wir uns fragen, warum kommt er jetzt nochmal zu überwinden und nachher nochmal zu den Feigen? Weil die Offenbarung ist heute für uns geschrieben. Die brauchen wir nachher, wenn es so weit ist, brauchen wir die nicht mehr. Aber heute dürfen wir sie als Ermutigung und als Ermahnung nehmen und darum tut er da nochmal das Überwinden bei uns ganz klar ansprechen. Wir wollen als Überwinder durch die Welt durchgehen. Und da sind wir täglich immer wieder gefordert, dass wir einfach Sachen überwinden, die vor ihm nicht bestehen können. Und nachher ist eine grosse Liste von 8 Eigenschaften, wo er mit den Feigen anfängt, die Feigen aber und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und so weiter, dass deren ihr Teil wird sein im feurigen Pfuhl. Warum fängt er mit den Feigen an? Ich denke, das ist unserem Nächsten. Wie manchmal haben wir uns nicht dafür, auf seine Seite zu stehen. Wie manchmal habe ich schon geschwiegen und ich hatte die Gelegenheit, ein Zeugnis weiterzugeben. Und ich habe einfach gefunden, ja, das ist nicht der Moment. Was willst du jetzt hier exponieren? Und im Grunde genommen geht es um Leben und Tod. Und darum, wenn wir uns schon immer wieder warnen, ich will nicht eine Last auflegen, aber dort, wo er uns etwas aufs Herz legt, dort, wo er uns eine Gelegenheit gibt und eine Möglichkeit, dort wollen wir den Mut haben und uns ausrüsten, dass wir dann einfach ein Zeugnis sind zu seiner Nähe. Nicht, dass wir in der Kategorie gehen, dass wir den Weg vom geringsten Widerstand gehen und nachher von ihm als Feige bezeichnet werden oder ungläubig. Das gehört oft zusammen. Wenn ich es nicht richtig glaube, dann werde ich auch die Kraft nicht haben, dann werde ich bei den Feigen sein. Und nachher der Mörder, der wird dort feiner gehen, wie es der Herr Jesus macht. Wenn wir bereit sind, den Gedanken, den Bruder hasst, kommt man in die Kategorie. Also da musst du keinen umgebracht haben mit dem Messer oder mit dem Revolver. Da langt es schon, wenn du in deinem Herzen Hass hast gegenüber irgendjemandem. Dann wollen wir auch das ablegen. Wir wollen uns da bewahren, wir wollen uns führen, dass wir treu sind und dass wir zu der Brut gehören und parat sind, wenn er wiederkommt. Und jetzt kommen wir zum ganz schönen Teil, wo der Engel kommt, einer, der die 7 Zornenschalen hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es der gleiche ist, wo ihm vorher die andere Frau gezeigt hat. Offenbarung 17 und 18, die Hure Babylon. Ist auch ein Engel gekommen von diesen Zornenschalen und hat dem Johannes das Bild gezeigt. Und jetzt ist das Gericht abgeschlossen, der Fall ist endgültig erledigt. Und jetzt kommt der Engel wieder und sagt, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Da kommt jetzt erstmal das Lamm wieder vor, in dem 21. Kapitel, und es kommt nachher noch 4-mal vor, und in der Offenbarung 22 noch 2-mal. Wenn es in den 2 letzten Kapiteln kommt das Lamm 7-mal vor. Und in der ganzen Offenbarung haben wir ja gesehen, dass es 30-mal vorkommt. Und von dem her gesehen, sagt er, ich will es dir zeigen. Und er führte mich im Geist auf einen höheren Berg und zeigte mir die Stadt, die vom Himmel von Gott abkommt. Und jetzt, wenn ich einfach bei meiner Fantasie bleibe, ist der Herr Jesus auf der neuen Erde. Er hat da gewisses noch vorbereitet und geschaut. Und jetzt tut ihm der Vater als Geschenk, tut er ihm die Brut entgegenschicken. Aus einem Land, wo sie eben herkommt. Woher hat Eliezer seine Brut geholt, dem Isaac seine? Er ist sie nach Haran geholt, zurück. Er hat gesagt, tu sie nicht hier in Kanaan, sondern aus der Verwandtschaft dort, hol sie von dort. Sie ist ihm von dort zugeführt worden. Und der Herr Jesus, seine Braut, wird als Treue, als ihm Hingegebene vom Geist Gottes, von Gott gesammelt und wird ihm nachher zugeführt. Und für mich ist das Bild da, ist das die Erfüllung. Die hat die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall oder wie Diamant. Jetzt bei diesen Edelsteinbezeichnungen sind wir einfach ein bisschen arm dran mit dem deutschsprachigen Sprachschatz, den wir haben. Weil wenn ihr jetzt auf Ricardo oder ins Internet schaut und Jaspis eingebt, habt ihr einen braunen Stein oder einen bläulichen Stein oder irgendeinen roten Stein, aber auf jeden Fall nicht etwas, das wie ein Diamant aussieht, glasklar. Und darum denke ich, wenn wir da einfach nicht zu fest bei diesen Steinen stehen bleiben, sondern wir wollen es hier aus der Bibel nehmen, die immense Herrlichkeit, der Kristall oder der Diamant, der uns hier beschrieben ist. Das härteste Material, das es gibt. Und dann steht nachher, und sie hatte eine hohe Mauer und 12 Tore. Und ihre Tore 12 Engel und die 12 Namen von den Stämmen Israel. 3 Tore auf jeder Seite. Und die Seitenlänge, wie gross ist die? 2200 Kilometer. Eine Seitenlänge im Kubik und darauf auch 2220 Kilometer. Das heisst, zwischen einem Tor und dem anderen, wenn ich vom Ecken her gehe und das durch 4 teile, sind das über 500 Kilometer von einem Tor zum anderen. Das sind rechte Distanzen. Wenn wir das zu Fuß machen müssen, ist da einer gerade ein bisschen unterwegs dort. Wir haben hier eine Dimension, die uns beschrieben ist, wo ich einfach muss sagen, da können wir nur stillstehen bei dieser immensen Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich einfach 3 Punkte rausgreifen und da mehr brutal schauen bei dieser Stadt, weil sie die Brut widerspiegelt. Aber es ist die Wohnung der Brut. Aber einfach, und dann ist der erste Gedanke, ist die Herrlichkeit, die uns hier beschrieben ist bei dieser Stadt. Einerseits von dieser immensen Grösse, dann auch von dem Diamant, vom Gold, wo ist. Beim Gold steht, es sei rein durchschimmernd. Wenn ich meinen Ehering anschaue, das ist Weissgold und Rotgold oder Gelgold, da schimmert nichts durch. Also das ist ein Gold oder ein Material, das Johannes auch wieder schlechter beschreiben konnte. Aber er tut es als Gold bezeichnen und gleich sagt er, es wird durchschimmernd sein. Das Licht vom Lamm, vom Herr Jesus, wird durch die ganze Stadt durchzünden und China und noch die Welt so beleuchten. Also die Herrlichkeit, die uns hier beschrieben ist, ist etwas Immenses. Denn Tor selber ist jedes Tor ist eine Perle. Eine der grössten Perlen ist die La Regente. Das ist eine Perle mit 16,85 Gramm. Die ist für 2,1 Millionen ist die verkauft worden. Ich weiss nicht, wie gross das die Perle ist, die ist vielleicht so. Und dann gibt es noch grössere Perlen, die etwas weniger schön sind. Das ist die grösste, etwa 40 auf 67 cm. Die ist für viele Millionen, aber das ist nicht mehr so schön als Perle zum Anschauen. Etwas Grösseres gibt es nicht. Und da ist jedes Tor ist eine Perle. Wir haben so etwas noch gar nie gesehen. Unvorstellbar. Und da können wir einfach stillstehen und sagen, das ist etwas von dieser Herrlichkeit. Und die Grundsteine, die uns beschrieben sind, sind alles wieder Diamanten. Oder Edelsteine und Diamanten. Das ist etwas Gewaltiges. Und das ist einfach Epheser 2, wo ich sage, die Gemeinde ist erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wo der Herr Jesus der Eckstein ist. Und da können wir das fast gar so stehen lassen. Im Matthäus 13 haben wir ein Gleichnis, ab der Vers 45 oder dort umeinander, wo ein Kaufmann eine Perle findet, die so kostbar ist, dass er alles andere verkauft, dass er die einzelne Perle kaufen kann. Und das dürfen wir auch wieder auf die Gemeinde beziehen, auf die Brut beziehen, wo er dort erwerben und so weiter. Der zweite Gedanke, der bei mir auch reingehört, der für die Brut sehr schön ist, ist die Sicherheit. Was zahlt der Mensch heute für Sicherheit? Wie viel zahlen die für die Krankenkasse? Danita und ich zahlen für die Krankenkasse allein über 1'000 Franken zusammen im Monat. Das ist Sinn der Fangbeträge. Und dann habe ich aber für das Auto noch Versicherung, noch manches andere Versicherung. Also für unsere Sicherheit geben wir in der Schweiz als Schweizer relativ viel Geld aus. Es wird uns abgezogen, die AHV, die Pension, das ist sicher auch fürs Alter und so weiter. Jetzt könnten wir auch einen Moment stehen bleiben. Ich will es nicht machen. Da ist die Sicherheit ist immens. Es wird keine Gefahr mehr sein. Nicht mehr. Eine Stadt voller Gold, voller Edelsteine, voller Perlen und Diamanten und dann sagt er noch, dass sie von aussen ihre Richtung werden in die Stadt bringen. Da stehe ich einfach still und sage, was willst du noch in die Stadt bringen? Das ist ja der Weg, eine Fülle, der dort bereits beschrieben ist. Und jetzt kommen sie von aussen noch und bringen ihre Reichtum noch von der Erde, bringen sie noch in die Stadt. Das sind für mich Rätsel, wo ich mich aber darauf freue, wenn ich das einmal sehe, wie das wird sein, wie das abläuft. Das wird etwas immens eindrücklich sein. Da sehen wir einfach etwas von dieser Grösse, aber auch die Sicherheit, keine Gefahrenquellen mehr, kein Finden mehr, nichts mehr, das irgendwie stören oder zerstören will. Israel, wenn ihr nach Israel geht heute, habt ihr überall Militär. Ihr könnt an jeden Ort hergehen, überall ist Militär. Warum? Sie brauchen es wegen der Sicherheit, weil immer wieder die Anschläge sind. Und da wird in dieser goldigen Stadt und drumherum eine absolute Sicherheit sein. Die Tore werden offen bleiben, Tag und Nacht. Das heisst, es ist ja keine Nacht mehr und darum sind sie immer oft den ganzen Tag. Aber bei jedem Tor ist ein Engel. Und eine Mauer ist gleich ringsum. Aber das ist für mich mehr ein symbolischer Inhalt. Um einfach eine Abgrenzung darzustellen, dass Brut in dem Sinn gleich etwas für sich ist und die anderen draussen auf dem neuen Himmel oder auf der neuen Erde auch etwas für sich. Ob schon alles heilig und rein ist. Und dann noch der dritte Gedanke, der bei mir auch da drin gehört, im Zusammenhang mit der Brut, ist die Verbundenheit und die Gemeinschaft. Das, was Gott von Anfang an hat wollen, wird er in dieser goldigen Stadt mit seiner Brut haben. Es wird ein Miteinander sein, eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit, unvorstellbar. In dieser goldigen Stadt, in dem neuen Jerusalem, wird es keinen Punkt geben und keine Ecke geben, wo du Jesus nicht begegnest. Sonst wärst du nicht am falschen Ort. Du wirst überall wirst du Jesus haben und Jesus sehen. Unvorstellbar. Aber wunderbar wird das sein und darauf dürfen wir uns freuen. Und darum möchte ich abschliessen nochmal mit der Frage, ist bei dir noch etwas im Weg, ist noch irgendeine Schwachstelle, wo du weisst, wo du keinen Sieg hast, dann bitte dich einfach, mach mit dem Ordnung, räum das auf, dass wir parat sind, wenn er wiederkommt. Es ist zwar langfristig, aber wie kurz dein Leben da noch ist, das wissen wir nicht. Und irgendwann ist es da fertig und dann sind die Würfel gefallen. Dann können wir nichts mehr ändern. Und darum wollen wir es hier unten regeln, dass wir parat sind, wenn nachher der Moment kommt vom neuen Himmel und der neuen Erde und dass wir da mit werden dabei sein bei dieser goldigen Stadt, bei der Braut des Lammes. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Plan für die Zukunft, den wir mit dir einmal werden haben, wo wir uns darauf freuen dürfen. Wenn wir die goldige Stadt, das neue Jerusalem, wenn wir das beschreiben, lesen, wir können das nicht erfassen, wir können da nur staunend und anbetend vor dir stillstehen und uns darauf freuen. Herr Jesus, schenkt du mir, schenkt uns allen Gnade, dass nichts mehr im Weg ist, dass uns nichts hindern oder aufhalten, dass nicht falsche Prioritäten sind, auch in dem neuen Jahr, sondern dass unser Leben einfach nach dir und zu dir ausgerichtet sein darf. Dass wir etwas dürfen sein zu deiner Ehre, zur Verherrlichung von deinem Namen und dass wir alle parat sind auf den Moment, wo du wiederkommst. Amen.